der Quantensuizid. Der sogenannte Quantensuizid ist ein Gedankenexperiment, das die viele Welteninterpretation der Quantenmechanik mit einer extremen Situation um Leben und Tod kombiniert. Zunächst hilft es, sich die Grundidee der Viele-Welten-These in Erinnerung zu rufen. Bei jedem quantenmechanischen Ereignis, das mehrere mögliche Resultate haben kann, verzweigt sich das Universum in unterschiedliche Zweige, in denen jeweils eine der Alternativen Wirklichkeit wird. Wenn beispielsweise eine Teilchenmessung zwei mögliche Ausgänge hat, entstehen in dieser Sichtweise zwei parallele Realitäten. In jeder geschieht etwas anderes. Der Quantensuizid überträgt dieses Prinzip auf eine tödliche Versuchsanordnung. Man stelle sich eine Maschine vor, die etwa einen radioaktiven Zerfall misst. Zerfällt das Atom in einem bestimmten Zeitfenster, wird ein Mechanismus ausgelöst, der dem Experimentierenden das Leben nimmt. Zerfällt das Atom nicht, bleibt der Betreffende am Leben. In einer herkömmlichen, probabilistischen Betrachtung hätte man eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das Atom zerfällt und der Versuchsleiter stirbt. Doch die Viele-Welten-Interpretation sagt, dass beide Möglichkeiten realisiert werden, in unterschiedlichen Zweigen des Universums. Für den Außenstehenden mag das dem Prinzip einer quantischen Russisch-Roulette ähneln, doch das eigentliche Gedankenspiel setzt auf die subjektive Perspektive des Experimentierenden. In den Zweigen, in denen er stirbt, kann er nichts mehr wahrnehmen. In jenen Zweigen, in denen er überlebt, dauert sein Bewusstsein an. Aus diesem Grund könnte man argumentieren, dass er aus seiner subjektiven Sicht stets weiterlebt, da er sich immer in jener Verzweigung befindet, in der die Maschine ihn verschont. Manche sprechen hier sogar von einer quantischen Unsterblichkeit, ganz gleich wie oft das Experiment wiederholt wird. In mindestens einem Zweig geht der Versuchsleiter jedes Mal lebend aus der Situation hervor. Diese Schlussfolgerung widerspricht allerdings unserem herkömmlichen Verständnis von Wahrscheinlichkeit. Normalerweise würden wir sagen, wenn die Überlebenswahrscheinlichkeit jedes Mal nur 50% beträgt, ist es statistisch sehr wahrscheinlich, dass er irgendwann stirbt und es keinen weiteren Erzähler gibt, der weiterberichtet. In der Viele-Welten-Sicht indes existieren eben all die Universen, in denen der Betreffende stirbt. Nur kann er aus der Selbstperspektive nichts davon mitbekommen. Er erlebt immer jenen Zweig, in dem er überlebt hat. Die meisten Physikerinnen und Physiker betrachten dies als eine extreme Spekulation, die zwar einige logische Konsequenzen aus der Viele-Welten-Interpretation verdeutlicht, aber keineswegs beweist, dass Menschen quantisch unsterblich wären. Realistischerweise würde ein objektiver Beobachter in den meisten Zweigen den Tod des Experimentierenden feststellen. Doch im engen Rahmen der subjektiven Perspektive, wie sie das Gedankenexperiment darstellt, erscheint es eben so, als könne man den Tod nie bewusst wahrnehmen. Hinter diesem makaberen Beispiel steckt die tiefgreifende Frage: Ist Wirklichkeit mehr als das, was wir objektiv, statistisch abschätzen? Oder gibt es wirklich unzählige Zweige der Realität? Und vor allem, was bedeutet das für das Erleben von Leben und Tod? Der Quantensuizid führt uns an jene Grenzen, an denen physikalische Interpretationen und philosophische Überlegungen unauflösbar miteinander verschmelzen. Er zeigt, dass es Theorien gibt, die unser herkömmliches Verständnis von Überleben und Sterben auf den Kopf stellen können. Letztlich unterstreicht dieses Gedankenexperiment aber vor allem, wie bizarr und ungewohnt manche Konsequenzen der Quantenmechanik sein können, wenn man sie auf existenzielle Themen anwendet. Das Induktionsproblem. Das Induktionsproblem stellt einen klassischen Stachel in der Philosophie des Wissens dar und fragt: Warum glauben wir, dass die Zukunft sich wie die Vergangenheit verhalten wird? Im Alltag ist dieser Glaube tief verankert. Wir erwarten, dass morgen die Sonne aufgeht, dass die Naturgesetze weiterhin gelten und dass unser Herd Wasser, wie bisher, zum Kochen bringt. Doch auf welcher logischen Basis ruht diese Überzeugung? Der schottische Philosoph David Hume prägte die Diskussion. Er argumentierte, dass es keinen zwingenden Beweis dafür gibt, dass die beobachteten Regelmäßigkeiten von gestern auch morgen Bestand haben. Wenn wir sagen, weil es bisher immer so war, wird es auch in Zukunft so sein, stützen wir uns erneut auf die Induktion selbst. Das ist ein Zirkel. Wir verwenden das Prinzip, das wir eigentlich rechtfertigen wollen. Wir sagen, die Induktion hat immer funktioniert, also klappt sie wohl auch weiterhin, was wieder nur eine induktive Schlussfolgerung ist. In der Wissenschaft spielt Induktion eine wesentliche Rolle. Die Forschung erhebt Daten, wiederholt Experimente und wenn sich die Ergebnisse bestätigen, formt man Theorien in der Annahme, dass dieselben Bedingungen stets dieselben Resultate hervorbringen. Diese Annahme funktioniert empirisch verblüffend gut, aber streng genommen kann man nicht logisch beweisen, dass morgen alles zusammenbrechen könnte. Dass das bislang nicht geschehen ist, reicht philosophisch nicht aus, um einen Nachweis zu erbringen, dass es nicht irgendwann geschehen kann. Manche versuchen, das Problem durch das Prinzip der Einheitlichkeit der Natur zu umschiffen. Man setzt voraus, dass die Naturgesetze konstant bleiben und dass die Welt sich grundlegend nicht willkürlich ändert. Doch diese Konstanz selbst ist wieder eine Annahme, die sich nur durch Erfahrungen der Vergangenheit stützt. Wir sind also wieder bei der Induktion. Andere schlagen pragmatische Ansätze vor. Da die Induktion das bislang erfolgreichste Verfahren ist, um die Zukunft zu antizipieren, genügt uns ihre Nützlichkeit. Doch philosophisch bleibt ein Rest Unsicherheit. Dass etwas immer wieder geklappt hat, ist keine lückenlose Garantie. Das Induktionsproblem stößt uns auf eine grundlegende Demut gegenüber unseren Erkenntnismethoden. Selbst wissenschaftliche Gewissheiten sind im strengen Sinne nicht widerspruchsfrei bewiesen, sondern basieren auf ständig bestätigten Erfahrungen, die sich theoretisch ändern könnten. In der Praxis können wir kaum ohne Induktion leben. Wir müssten sonst jede Handlung einstellen, weil wir nicht wissen, ob das nächste genauso abläuft wie zuvor. Niemand zweifelt realistisch daran, dass etwa die Gravitation morgen anders wirkt. Doch formal könnte man es nicht ausschließen. Darin liegt die Brisanz. Wir tun so, als wäre Induktion etwas Selbstverständliches. Die Wissenschaft, Technik und unser tägliches Leben bauen darauf. Doch philosophisch hat Hume uns den Spiegel vorgehalten. Wir haben dafür keine Ultima Ratio außer der bisherigen Erfahrung, die unsere Gewohnheiten prägt. Das Induktionsproblem ist daher kein reines Hirnspiel, sondern verdeutlicht die Grenzen der logischen Beweisbarkeit unserer tiefsten Überzeugungen. Wir handeln vernünftig, wenn wir dem Induktionsprinzip folgen, doch wir sollten uns bewusst bleiben, dass es dennoch ein theoretisches Wagnis ist, ein Sprung des Vertrauens, den wir jeden Tag unbemerkt vollziehen. Parfits Teleporter. Parfits Teleporter ist ein Gedankenexperiment des Philosophen Derek Parfit, das die Frage aufwirft, was unsere Identität wirklich ausmacht. Man stelle sich einen futuristischen Teleporter vor, der den Körper einer Person, einschließlich aller biomolekularen Strukturen und neuronalen Verschaltungen, vollständig erfasst, ihn an Ort A zerstört und an Ort B aus dem Bauplan in identischer Form wieder aufbaut. Das Resultat wäre ein Mensch in Ort B, der sämtliche Erinnerungen, Persönlichkeitseigenschaften und körperlichen Merkmale des Originals teilt. Doch ist es derselbe Mensch oder nur eine perfekte Kopie? Aus einer oberflächlichen Sicht spricht vieles dafür, dass wir weiterhin von derselben Person reden könnten. Wer neu entsteht, hat exakt dieselben Überzeugungen, Erinnerungen und Erlebnisse. Er erzählt nahtlos von seinem Leben, als hätte er sich lediglich in Bruchteilen einer Sekunde von A nach B versetzt. Doch viele fühlen intuitiv Unbehagen bei der Vorstellung, das Original werde in A zerstört, während an B nur eine Duplikation entstehe, die glaubt, das Original zu sein. So entsteht eine Spaltung. Die eine Betrachtungsebene sagt, alles ist gut, wir haben Kontinuität von Psyche und Persönlichkeit. Die andere sagt, das wahre Ich ist tot, obwohl ein Imitat seine Rolle fortführt. Ein ähnliches Problem stellt sich, wenn der hypothetische Teleporter versehentlich den Originalkörper in A nicht zerstört und dafür ein Duplikat in B erzeugt. Nun existieren zwei Exemplare, die beide überzeugt sind, die echte Person zu sein. Das legt den Verdacht nahe, dass Identität nicht eindeutig materialisiert sein kann, sondern eher ein Bündel fortlaufender Bewusstseinszustände bzw. psychischer Kontinuität. Parfit wollte darauf hinaus, dass unsere alltägliche Vorstellung, wir seien ein unteilbares, über die Zeit hinaus fortbestehendes Selbst, in Extremszenarien bröckelt. Parfits Diskussion dreht sich um die Frage, ob physische Kontinuität unabdingbar ist oder ob psychische Kontinuität, sprich Erinnerungen, Persönlichkeit, Muster, ausreicht, um Identität zu bewahren. Wenn es nur auf die Psyche ankommt, ist es nicht entscheidend, ob dieselben Atome weiter existieren. Wenn jedoch unser Gefühl an einem konkreten Körper und an einer ungebrochenen Kette physischer Existenz hängt, sieht es anders aus. So wird der Teleporter zu einem Brennpunkt, an dem wir spüren, wie uns das scheinbar selbstverständliche Identitätskonzept zwischen den Fingern zerrinnt. Hinter dieser Überlegung steht auch die Idee, dass Identität stark mit Selbstwahrnehmung gekoppelt ist. Aus der Perspektive des Duplikats in B erscheint alles nahtlos. Doch was geschieht mit dem augenblicklichen Bewusstsein in A, wenn es zerschossen wird? Löst es sich auf, sodass die Person stirbt, während an B nur eine Kopie entsteht? Oder wird dieses Bewusstsein mysteriös transferiert? Die meisten Denkansätze, die an eine strikt physische Grundlage der Bewusstseinsfortdauer glauben, würden sagen, das Original stirbt und in B wächst eine neue, identische Bewusstseinsspur. Dies stellt auch Bezüge zu moderner Technologie her. Sollte es irgendwann möglich sein, das Gehirn zu scannen und seine Muster in eine künstliche Plattform zu laden, wären wir dann wir selbst in digitaler Form oder nur eine Simulation? Parfits Teleporter legt nahe, dass wir uns nicht zu sicher sein sollten, hier eine eindeutige Antwort zu haben. Die Übung im Gedankenexperiment besteht darin, zu prüfen, was wir als grundlegende Bedingung definieren, damit wir jemanden für dieselbe Person halten. Parfit selbst war geneigt, die psychologische Kontinuität als entscheidender zu erachten als die materielle Konstanz. Wenn Wesen in B nahtlos alle Erinnerungen und Eigenheiten hat, ist es aus dieser Warte legitim, es dasselbe Ich zu nennen. Andere betonen, dass wir einen Körper nicht so einfach ersetzen können, ohne das eigentliche Selbst zu verlieren. Keine der beiden Perspektiven lässt sich endgültig widerlegen, doch Parfits Teleporter zeigt, dass Identität nicht so eindeutig ist, wie es scheint. Unser instinktives Ich kann in Extremsituationen plötzlich in mehrere Teile zerfallen oder ganz verschwinden, ohne dass sich für die Kopie überhaupt etwas ändert. Das Paradox der Beweislast. Das Paradox der Beweislast begegnet uns, wenn in einem Streitgespräch nicht klar festgelegt ist, wer Belege für seine Behauptung liefern muss. Üblicherweise gilt das Prinzip, wer etwas, vor allem Außergewöhnliches, behauptet, sollte den Nachweis erbringen. Dieses Prinzip bewahrt uns davor, dass jemand Beliebiges in den Raum stellt und sagt, jetzt zeig du mir, dass es falsch ist. Denn oft ist es unschaffbar, das Nichtvorhandensein von etwas Unbeweisbarem zu belegen. Ein Beispiel. Jemand erklärt, in seinem Garten leben unsichtbare Feen, die nur er spüren kann. Wenn man berechtigterweise Zweifel äußert, könnte diese Person kontern, widerlege mir doch, dass sie da sind. Hier wird die Beweislast umgedreht. Statt die außergewöhnliche Behauptung zu stützen, überlässt der Behauptende dem Skeptiker den schwierigen Part, die Nichtexistenz nachzuweisen. Theoretisch könnte Letzterer niemals zweifelsfrei beweisen, dass sich dort nicht doch in irgendeiner Form unsichtbare Wesen tummeln. In der Wissenschaft ist das Beweislastprinzip klarer. Wer eine neue oder abweichende Hypothese vertritt, muss Daten, Beobachtungen oder Experimente vorlegen, um sie zu untermauern. Erst wenn überzeugende Evidenz vorliegt, setzt man sich ernsthaft damit auseinander. Das Gleiche gilt im Rechtssystem, wo in vielen Ländern die Unschuldsvermutung herrscht und die Anklage beweispflichtig ist. Man verlangt nicht vom Angeklagten, seine absolute Unschuld zu belegen, sondern die Staatsanwaltschaft muss die Schuld zweifelsfrei nachweisen. Ohne dieses Prinzip würde eine Unzahl wilder Beschuldigungen kursieren, die man kaum alle widerlegen könnte. Das Paradoxe entsteht, wenn jemand die Last der Beweisführung systematisch verschiebt, um seinen Standpunkt als sicher hinzustellen, solange er nicht widerlegt ist. So könnten vermeintliche Behauptungen, seien sie noch so absurd, das Siegel stimmig, bis man das Gegenteil zeigt, tragen. Ein einleuchtendes Beispiel findet sich in Verschwörungstheorien, wo Anhänger oft argumentieren, es läge an den anderen, die Verschwörung zu widerlegen. Dabei zeigt sich rasch, dass man, weil jede Widerlegung als Teil der Verschwörung gedeutet werden kann, fast nichts beweisen kann, was die Theorie falsifiziert. Dialektisch betrachtet wurde die Beweislast genau deshalb eingeführt, um diskussionswürdige Behauptungen auf ein Mindestmaß an Belegen zu stützen. Außergewöhnliche Behauptungen verlangen außergewöhnliche Beweise, wie es oft heißt. Das entlastet die Skeptiker, denn hätte ich das Recht, irgendeine Behauptung aufzustellen, etwa im Zentrum der Erde existiert eine hochentwickelte Zivilisation von Riesengarnelen, und jeden anderen zu zwingen, dies zu widerlegen, würde sich die Debatte endlos hinziehen und auf Nonsens hinauslaufen. Allerdings bedeutet das nicht, dass jede Behauptung sofort eine vollständige Beweislage vorlegen muss, bevor jemand zuhört. Es kann eine Phase geben, in der man Ideen andeutet und versucht, erste Indizien zu sammeln. Aber sobald man ernsthaft beansprucht, dass die Hypothese stimmen sollte, fällt einem die Verantwortung zu, sie plausibel zu untermauern. Wenn diese Verantwortung ignoriert wird und stattdessen allen anderen die Aufgabe zukommt, zu widerlegen, was nicht beweisbar ist, steht man vor einem argumentativen Deadlock. Auf diese Weise verdeutlicht das Paradox der Beweislast, wie wichtig es ist, einer Debatte klare Regeln zu geben. Wissenschaftlich rationale Verfahren legen fest, dass Evidenz vorgelegt werden muss, wenn man eine Theorie vertritt. Sonst öffnet man unendlich vielen seltsamen Behauptungen Tür und Tor. Der eigentliche Witz liegt darin, dass das Nichtvorhandensein von etwas oft niemals vollkommen zu belegen ist. Also erfordert jede sinnvolle Argumentation, dass die Behauptenden selbst belegen, was sie in den Raum stellen, anstatt die anderen in der Pflicht zu sehen. Das Dilemma um die Einschlafpille. Dieses Gedankenexperiment stellt sich eine Pille vor, die, sobald man sie vor dem Schlafengehen einnimmt, ganz gezielt eine bestimmte Erinnerung löscht. Die Frage lautet: Würdest du sie nehmen, um ein belastendes oder traumatisches Erlebnis loszuwerden? Auf den ersten Blick klingt das verlockend, wenn man an schlimme Erfahrungen denkt, die schlaflose Nächte bereiten oder schwere Ängste hervorrufen. Doch schon bei genauerem Hinsehen zeigen sich tiefgreifende moralische, psychologische und philosophische Probleme. Aus psychologischer Sicht stellt sich die Identitätsfrage: Sind wir nicht unter anderem die Summe unserer Erfahrungen, gleich ob angenehm oder schmerzhaft? Ein Trauma zu verdrängen oder zu vergessen könnte einerseits ungeheuren seelischen Ballast mindern. Andererseits nimmt man sich damit womöglich auch die Chance, das Erlebte zu verarbeiten und daran zu wachsen. Oft sind die schlimmsten Ereignisse eines Lebens auch diejenigen, die uns etwas beibringen oder unsere Persönlichkeit prägen. Wer vollkommen vergisst, könnte einen Teil seiner selbst verlieren. Ein weiterer Aspekt betrifft die Funktion von Erinnerungen. Negative Erlebnisse können zwar schwerwiegend belasten, haben aber häufig eine Schutzfunktion. Wenn man zum Beispiel ein traumatisches Erlebnis im Straßenverkehr vergisst, verliert man vielleicht auch jene Vorsicht, die man aus dieser Erfahrung gezogen hat. So könnte das Vergessen dazu führen, dass man bestimmte Fehler wiederholt oder bestimmte Zusammenhänge nicht mehr versteht. Denn Erinnerung ist nicht nur eine Datenbank, sondern ein vielschichtiges Netz an Gefühlen, Assoziationen und Lehren. Ethik und Verantwortung spielen ebenfalls eine Rolle. Wenn man eine Erfahrung löscht, die womöglich andere Menschen oder ein Verbrechen betrifft, beraubt man sich selbst der Möglichkeit, Gerechtigkeit einzufordern oder Zeugnis abzulegen. Auch kann die Gesellschaft daran interessiert sein, dass schmerzhafte Wahrheiten nicht einfach verblassen. Einerseits ist das Leiden von Opfern immens, andererseits stellt die Erinnerung oft den einzigen Weg zur Aufarbeitung oder Vorbeugung dar. Würde man die Pille jedem Traumatisierten anbieten, könnte es sein, dass Schandtaten niemals ans Licht kommen. Auf einer existenziellen Ebene rührt das Dilemma an die Frage, was Glück und Selbstbestimmung bedeuten. Ist wahres Glück das Nichtwissen über Leid oder ist es auch das bewusste sich auseinandersetzen mit der Realität, so schmerzhaft sie sein mag, um dadurch zu reifen und sich zu definieren? Manche Philosophinnen und Philosophen halten eine glückliche Unwissenheit für eine fragwürdige Lösung. Glück, das auf Ignoranz basiert, könnte oberflächlich sein. Andererseits erwägen andere, dass manche Qual so unerträglich ist, dass jede Möglichkeit einer Linderung, selbst durch Vergessen, moralisch vertretbar erscheint, wenn sie ein Leben rettet oder vor dem Zerbrechen bewahrt. Nicht zuletzt stellt sich die praktische Frage, ob das gezielte Löschen eines einzelnen Erinnerungsinhalts überhaupt so isoliert funktioniert. Erinnerungen hängen komplex miteinander zusammen. Das Gehirn speichert Erlebnisse selten in klaren, abgetrennten Dateien. Vielmehr gibt es ein Netzwerk aus Sinneseindrücken, Emotionen und Kontext. Eine Pille, die nur das eine Erlebnis nimmt und keinerlei Nebeneffekte hat, scheint unrealistisch, höchstens ein Science-Fiction-Konzept. Doch gerade dadurch, dass es so absolut ist, verdeutlicht das Dilemma die Spannungen zwischen Heilung und Integrität, zwischen Barmherzigkeit und Wahrheit. Insofern bringt das Dilemma um die Einschlafpille ein sehr menschliches Spannungsfeld auf den Punkt. Wie viel eigenes Erleben möchten wir um des Seelenfriedens willen opfern? Und wo liegt die Grenze, ab der wir uns selbst unserer Geschichte und damit eines Teils unserer Identität berauben? Ob wir lieber unglückliches Wissen oder sorgenlose Unwissenheit wählen würden, ist eine Frage, die uns tief in unser Selbstverständnis und in unser Verhältnis zum Schmerz führt. Die Entscheidungsspirale. Die Entscheidungsschleife oder Spirale beschreibt jene Situation, in der man vor einer Wahl steht und keine klare Entscheidung trifft, weil man endlos die Vor- und Nachteile abwägt. Immer wieder durchsucht man seinen Geist nach neuen Aspekten oder Argumenten, ohne jemals zum Schluss zu kommen, und verfällt in ein schier unendliches Abwägen. Je mehr man überlegt, desto mehr Aspekte fallen einem ein, was die Entscheidung paradoxerweise erschwert statt erleichtert. Ein klassisches Beispiel ist die sogenannte Paralyse durch Analyse. Man möchte das perfekte Produkt kaufen, liest stundenlang Rezensionen, testet Alternativen, schreibt Pro- und Kontralisten. Doch gerade weil man so gründlich vorgeht, bemerkt man immer mehr Feinheiten, bis jede Option wieder fragwürdig oder unzureichend wirkt. Schlussendlich fühlt man sich handlungsunfähig, obwohl anfangs lediglich eine übliche Kaufentscheidung anstand. Tiefer betrachtet wurzelt dieses Verhalten oft in der Furcht vor Fehlentscheidungen. Man möchte nichts bereuen und sucht die absolute Sicherheit, dass Option A objektiv besser ist als Option B oder C, D, E. Doch vollkommen risikofreie Perfektion existiert selten. Jeder Entschluss bringt Vor- und Nachteile mit sich. Zudem kann unvorhersehbares Geschehen alle Planungen umwerfen. Dadurch bleibt man in einer Schleife, weil man immer noch ein bisschen mehr Information will, noch ein Argument finden muss, das endlich jeden Zweifel ausräumt. Und da Zweifel nie ganz verschwinden, schiebt man die Entscheidung endlos hinaus. Psychologisch kann dies zu Stress, Frustration und Mangel an Selbstvertrauen führen. Das Leben ist keineswegs statisch. Während man in der Entscheidungsstarre verharrt, läuft die Zeit. Chancen können schwinden, andere Menschen werden ungeduldig oder man verpasst schlicht den Moment, in dem Handeln nötig gewesen wäre. Darüber hinaus führt die ständige Unsicherheit leicht zu einem Gefühl des Versagens, denn selbst wenn man später eine Wahl trifft, fragt man sich, war das wirklich die beste? Was, wenn ich weiter gewartet hätte? Ein weiteres Problem besteht darin, dass Nichtentscheiden ebenfalls eine Entscheidung ist. Wenn man lange genug zögert, übernimmt oft der Zufall oder externe Umstände bestimmen den Ausgang. Vielleicht sagt dann ein Arbeitgeber, wir haben die Stelle an jemanden vergeben, der sich schneller gemeldet hat. Oder eine Wohnung ist weg, weil man ewig überlegte. Dann fühlt man sich zusätzlich ohnmächtig. Um die Entscheidungsspirale zu durchbrechen, empfehlen Psychologen, sich eine gewisse Zeit oder ein Informationslimit zu setzen. Sobald man ein gewisses Maß an Wissen angehäuft hat, sollte man Ja oder Nein sagen, statt weiter zu grübeln. Auch kann es helfen, klare Prioritäten festzulegen. Was ist mir wirklich wichtig? Kosten, Qualität, Zeitersparnis oder andere Faktoren. Wer sich vorab auf Schlüsselwerte festlegt, läuft weniger Gefahr, in der Analyse die Übersicht zu verlieren. Wichtig zu begreifen ist, dass es selten die perfekte Entscheidung gibt. Jede Option bringt Unbekannte mit sich und auch irrige Entschlüsse sind Teil des Lebens. Nicht selten lernt man eben durch Fehlentscheidungen. Die Angst vor Fehlern verstärkt aber die Schleife. So lehrt uns das Phänomen. Wir sollten uns bewusst werden, dass wir in einem unberechenbaren Umfeld handeln. Ein kalkuliertes Risiko ist unvermeidbar. Anstatt uns restlos abzusichern, sollten wir akzeptieren, dass das Ergebnis nie vollständig garantiert ist. Erst dadurch gewinnen wir Mut, aus der Entscheidungsschleife auszusteigen und zu handeln. Der Konflikt der Allgütigkeit, Omnibenevolenz. Der Konflikt der Omnibenevolenz dreht sich um das altbekannte Problem. Wie lässt sich ein allmächtiges, allwissendes und zugleich rundum gütiges Wesen mit dem Leid und Übel in der Welt vereinen? Traditionell nennt man diese Fragestellung auch das Theodizee-Problem. Wenn ein Gott oder eine höchste Instanz so gut und so mächtig ist, wieso existieren Krankheiten, Naturkatastrophen oder moralischer Schrecken wie Gewalt, Ausbeutung und Kriege? Eine verbreitete Antwort lautet Freiheit. Gott, so wird gesagt, hat die Menschen mit freiem Willen ausgestattet, damit sie sich aus eigenem Antrieb moralisch verhalten können. Ohne die Möglichkeit, sich auch für das Böse zu entscheiden, wäre das Gute wertlos, da es keine echte Wahl gäbe. Doch diese Erklärung reicht nicht für Naturkatastrophen oder Unglücksfälle, die nichts mit menschlichen Entscheidungen zu tun haben. Wieso lässt ein allgütiges Wesen solches Unglück geschehen, das scheinbar ohne Sinn über Unschuldige kommt? Andere Erklärungen sprechen von einem höheren Plan, den wir mit unserem begrenzten Verstand nicht vollständig begreifen können. Vielleicht ist das Leid Teil einer übergeordneten Ordnung oder dient einem jenseitigen Zweck. Für manche Gläubige mag dies tröstlich sein, aber Kritiker empfinden es als unzureichend, da es den konkreten Schmerz nicht sichtlich mindert und das Ausmaß mancher Katastrophen kaum mit dem Bild eines liebevollen, allmächtigen Gottes in Einklang zu bringen scheint. Eine dritte Variante ist, dass Gott zwar allmächtig und gut ist, sich aber entscheidet, in den Lauf der Schöpfung nicht ständig einzugreifen. Die Natur darf sich gemäß ihrer Gesetze entwickeln, damit eigenverantwortliches Leben möglich ist. Doch auch hier taucht die Frage auf, wieso sollte ein gütiges Wesen nicht zumindest bei extremem Leid eingreifen. Die Vorstellung, eine allmachtbegabte Instanz sähe grausame Schicksale, ohne sie zu lindern, kollidiert mit unserem Verständnis von Güte. Auf der Gegenseite halten manche Atheisten oder Agnostiker dieses Dilemma für ein starkes Argument gegen die Existenz eines allgütigen, allmächtigen Gottes. Sie sagen, die Welt ist offensichtlich voll von ungerechtem Leid, also spricht das gegen einen Gott, der alles könnte und alles wüsste und zudem gütig wäre. Andere wiederum behaupten, vielleicht sei Gott nicht allmächtig oder nicht in dem Sinne gut, wie wir Menschen es vermuten. Das heißt, man könnte das Gottesbild modifizieren, um den Konflikt zu entschärfen. Der Konflikt der Allgütigkeit ist nicht nur für Theologen relevant, sondern regt allgemein zum Nachdenken über den Sinn des Leids an. Selbst wer an keinen Gott glaubt, stellt sich oft die Frage nach dem Warum von katastrophalen Schicksalsschlägen. In vielen Kulturen hat man versucht, eine Erklärung, eine Rechtfertigung oder ein Narrativ zu finden, das mit dem Schmerz umgeht. Letztlich ist es eine Variante der Frage, wieso existiert das Böse? Vielerorts entsteht daraus die Idee, dass Leid eine Prüfung oder eine Voraussetzung für moralische Entwicklung ist. Doch gerade das Massaker an unschuldigen Menschen, besonders Kindern, lässt viele zweifeln, ob es einen Plan geben kann, der dies rechtfertigt. Der Konflikt zwischen einem liebenden Schöpfer und der oft grausamen Realität unserer Welt bleibt so lange ungeklärt, wie wir keine Perspektive erlangen, die über das menschlich Fassbare hinausgeht. Somit bleibt der Konflikt der Omnibenevolenz eine der zentralen offenen Fragen der Religion und Philosophie. Er fordert heraus, was wir über Gutsein, Macht, Verantwortung und den Sinn von Naturprozessen denken. Aus einer menschlichen Warte erscheint es unvereinbar, extremes Übel zuzulassen, wenn man es verhindern könnte. Möglicherweise zeigt das Problem, dass unsere Konzepte, was es heißt, allgütig oder allmächtig zu sein, die Wirklichkeit nicht voll erfassen. Doch solange wir darin keinen Konsens finden, ist das Rätsel um das Leid in einer Welt mit einem angeblich perfekten Gott ein Stachel im religiösen wie auch im säkularen Bewusstsein. Das Problem der Entenhasenfigur. Die berühmte Entenhasenfigur zeigt eine Zeichnung, die auf den ersten Blick wie ein Entenkopf mit Schnabel aussieht. Betrachtet man sie aber anders, entdeckt man einen Hasenkopf mit zwei nach hinten ragenden Ohren. Entscheidendes Merkmal: Das Bild selbst ändert sich nicht. Allein unsere Wahrnehmung wechselt zwischen Ente und Hase. Dieses Phänomen führt zu einem Aha-Effekt. Unser Gehirn interpretiert das Gesehene kontextabhängig. In der Gestaltpsychologie bezeichnet man solche Bilder als mehrdeutige Figuren oder Kippbilder. Sie veranschaulichen, dass Sehen nicht bloß passives Registrieren von Linien und Mustern ist, sondern aktives Deuten. Sobald wir einmal die alternative Sichtweise kennengelernt haben, wechseln wir relativ mühelos hin und her. Das macht deutlich, wie flexibel unsere Wahrnehmung sein kann. Philosophisch wird die Enten-Hasen-Figur oft als Metapher dafür verwendet, dass ein und dasselbe Faktum unterschiedlich gedeutet werden kann, ohne dass eine Interpretation objektiv falsch wäre. Im Diskurs über Wirklichkeit kann man daraus folgern, dass es manchmal mehrere legitime Perspektiven gibt. Ähnlich wie in einem Streit, in dem zwei Personen diametral entgegengesetzte Interpretationen der gleichen Situation anbieten, kann es sein, dass beide Ansichten jeweils einen Teilaspekt der Wahrheit abbilden. Das Bild Ente ist nicht richtiger als Hase. Es sind beides sinnvolle Wahrnehmungen derselben Muster. Darüber hinaus lässt sich die Enten-Hasen-Figur als Beispiel für die Psychologie der Gestalt und unsere Tendenz, aus ambivalenten Reizen eine klare Gestalt zu formen, interpretieren. Das Gehirn springt von einer Gestalt zur anderen, weil es jeweils eine kohärente Figur daraus macht. Ein Zwischending, gleichzeitig Hase und Ente, sieht man kaum, obwohl die Linien es theoretisch ermöglichen. Ebenso kann man daraus ableiten, wie stark Kontext und Vorwissen unsere Wahrnehmung steuern. Wer Hasen gewohnt ist, sieht den Hasen eventuell zuerst, wer an Enten denkt, zuerst die Ente. Letztendlich verdeutlicht das Enten-Hasen-Bild, dass, wenn wir von der objektiven Realität sprechen, unsere Wahrnehmung sie stets aktiv mitgestaltet. Es ist nicht, dass eine Seite lügt und die andere Recht hat. Vielmehr zeigt das Bild exemplarisch, wie schnell unsere Kognition Muster konstruiert und was passiert, wenn ein Reizmuster zwei verschiedene Interpretationen zulässt. Manch ein philosophischer Ansatz verweist darauf, dass Wahrheit in vielen Bereichen ebenso von Deutungen abhängt. Ob etwas wie ein Entenkopf oder ein Hasenkopf anmutet, sagt mehr über unsere Wahrnehmungskategorien als über das Ding an sich. In der Kommunikation oder im Diskurs kann das Problem der Enten-Hasen-Figur darüber hinaus als Metapher dienen. Zwei Parteien sehen dieselben Fakten, aber entnehmen ihnen ganz unterschiedliche Aussagen, sodass man sich wundert, wie der andere zu seiner Überzeugung kommt. Ähnlich wie bei der Kippfigur kann man erst, wenn man weiß, dass es auch eine zweite Deutung gibt, den Perspektivwechsel nachvollziehen. Es braucht einen Anstoß, zum Beispiel eine Person, die sagt, schau mal, man kann das anders sehen. Dann merkt man, dass das offensichtliche Bild in Sekundenschnelle kippen kann. So bedeutet das Enten-Hasen-Problem mehr als nur einen netten optischen Trick. Es unterstreicht, dass selbst simpel aussehende Reize zwei gleichwertige Deutungen erlauben. Übertragen auf komplexere Themen könnte das heißen, wir sollten öfter bewusst nach alternativen Sehweisen suchen. Was uns evident wie eine Ente scheint, könnte für andere Leute ein Hase sein. Und wenn wir einmal lernen, das Bild umzuschalten, wächst unsere Fähigkeit, Mehrdeutigkeit zu erkennen und verschiedene Interpretationsmöglichkeiten wertzuschätzen. Das Paradox der zirkulären Zeit. Die Idee einer zirkulären Zeit widerspricht dem allgemeinen Empfinden, dass wir Vor-, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft haben. Normalerweise glauben wir, dass Ereignisse in einem irreversiblen Strom ablaufen. Was geschehen ist, kehrt nicht zurück. Und die Zukunft gilt als offen und veränderbar. Das Paradox der zirkulären Zeit geht jedoch davon aus, dass alles, was geschieht, sich in einem ewigen Kreislauf wiederholt. Mit anderen Worten, alle Entwicklungen, alle Lebenswege, alle kosmischen Zyklen finden erneut statt und haben bereits unzählige Male stattgefunden. Einige antike Traditionen und Philosophien kannten ähnliche Konzepte. In manchen Vorstellungen entsteht und vergeht das Universum immer wieder, was bedeutet, dass jede Handlung, jeder Gedanke sich unendlich oft wiederholt. Das wirft natürlich gravierende Fragen auf. Erstens stellt sich die Frage des freien Willens. Wenn ich jede Handlung schon unzählige Male gemacht habe und sie in Zukunft unzählige Male wiederholen werde, kann ich etwas wirklich neu oder anders entscheiden. Jede Entscheidung scheint nur ein weiterer Durchgang sein, in dem alles immer gleich abläuft, was den Begriff von Freiheit oder Veränderung untergräbt. Zweitens betrifft dies unser Verständnis von Fortschritt. Viele Menschen glauben an eine Entwicklung, in der man aus Fehlern lernt, Neues erschafft, die Gesellschaft sich verbessert oder verschlechtert und die Zeit sozusagen etwas voranbringt. Ein Kreislauf jedoch lässt keinen endgültigen Fortschritt zu, da am Ende jedes Zyklus alles wieder in den Ausgangszustand zurück kehrt. Ist somit alles vergeblich. Für manche fühlt es sich trostlos an, für andere steckt darin ein tiefer Reiz, jeden Augenblick, in dem wir leben, intensiver zu schätzen, da wir ihn vielleicht unendlich oft erfahren werden. Der Philosoph Friedrich Nietzsche beschrieb dieses Motiv als ewige Wiederkehr desgleichen. Er fragte, wie wir leben würden, wenn wir wussten, dass sich jedes Detail unseres Daseins unendlich wiederholt. Seine Idee zielte darauf ab, dass man sich seines Lebensinhalts bewusst wird. Wer sein Leben im ewigen Kreislauf nur als Qual empfindet, müsste erkennen, dass er in eine Schwere ohne Ausweg gerät. Wer hingegen in diesem Gedanken eine Aufforderung erkennt, jede Handlung als ewig wirksam zu betrachten, könnte sein Leben mit hoher Intensität und Selbstverantwortung führen. Die Physik hat vereinzelt zirkuläre oder oszillierende Modelle für das Universum diskutiert. Ein expandierendes und kollabierendes Kosmossystem könnte theoretisch zyklische Big Bang, Big Crunch Prozesse erzeugen. Doch selbst wenn so etwas existierte, heißt das nicht, dass jede Einzelheit sich exakt wiederholt. Es könnte minimale Unterschiede geben, die sich summieren und dem System im nächsten Zyklus eine andere Richtung geben. Nur in sehr spekulativen Theorien werden wirklich alle Einzelheiten reproduziert. Das Paradox der zirkulären Zeit ruft daher ein Gefühl der Verunsicherung hervor. Nimmt man es wörtlich, könnte man schlussfolgern, unsere Wahlakte seien bedeutungslos, weil jede Entscheidung eh schon feststuende. Oder umgekehrt, dass wir jede freie Entscheidung ewig wiederholen müssen, also in gewisser Weise zu unserer Wahl verurteilt sind. Ob man darin einen Albtraum oder eine inspirierende Idee sieht, hängt stark von der persönlichen Haltung ab. Jedenfalls zeigt dieses Paradox, wie eng unsere Auffassung von Sinn und Ziel an die Vorstellung einer linearen, fortschreitenden Zeit geknüpft ist. Wenn die Zeit stattdessen kreist, gerät unser überliefertes Denken über Geschichte, Entwicklung und Individualität ins Wanken. Das Paradox der Präferenz. Das sogenannte Präferenzparadox oder auch das Problem inkonsistenter Präferenzen zeigt sich, wenn eine Person in ihren Vorlieben Widersprüche aufweist. In klassischen Modellen der Entscheidungsfindung geht man davon aus, dass Präferenzen transitiv sein sollten. Wenn zum Beispiel A gegenüber B vorgezogen wird und B gegenüber C, dann sollte konsequenterweise A auch gegenüber C bevorzugt sein. Doch in der Realität stoßen wir häufig auf Fälle, in denen Menschen scheinbar inkonsistent wählen. Ein anschauliches Beispiel. Eine Person kann am Morgen sagen, sie bevorzuge gesunde Frühstückskost, Option A, gegenüber einem schnellen Fastfood-Snack, Option B. Dann erklärt sie, Fastfood, Option B, sei besser als gar nichts essen, Option C. Überraschend koente sie jedoch, wenn sie Option A direkt mit C vergleicht, plötzlich Option C wählen, vielleicht weil sie in Eile ist oder ihr das Frühstück nun doch zu zeitaufwendig erscheint. Aus einer formalen Sicht wirkt das widersprüchlich, da sie A, B und B, C vorgezogen hatte, aber nun C gegen A wählt. Warum passiert das? Zum einen ist unsere Alltagswirklichkeit oft hochkontextuell. Ob man etwas lieber mag, kann davon abhängen, wie man sich gerade fühlt, in welcher Reihenfolge man die Möglichkeiten betrachtet oder wie das Angebot präsentiert wird. Außerdem verändern sich Präferenzen im Laufe der Zeit. Was wir gestern noch als optimal ansahen, erscheint uns heute unattraktiv. Ein weiterer Aspekt ist, dass Menschen mehrere Ziele und Werte zugleich pflegen, die je nach Situation unterschiedlich stark hervortreten. Gesundheit, Geschmack, Zeitersparnis und Bequemlichkeit sind zum Beispiel konkurrierende Faktoren, die unsere Wahl situativ beeinflussen. Die Wirtschaftswissenschaft und Psychologie haben zahlreiche Experimente entwickelt, um dieses Phänomen zu erfassen. Dabei zeigte sich, dass Wahlentscheidungen stark an die Darstellung der Optionen und an subtile Rahmenbedingungen, Framing, gebunden sind. Man spricht auch vom Effekt der Kontextabhängigkeit. War Ehrend ein rein rationales Modell annehmen, wo Erde, dass Präferenzen stabil sind, empirisch lässt sich belegen, dass Menschen hin und her wechseln, sobald sich Reihenfolgen, Vergleiche oder emotionale Umstände ändern. Das Paradox der Präferenz führt zu der Einsicht, dass unsere Entscheidungen nicht einfach den Prinzipien der klassischen Logik folgen. Stattdessen müssen wir anerkennen, wie stark unsere Bewertung durch kurzzeitige Stimmungen, unbewusste Heuristiken oder verzerrte Erwartungshaltungen mitgesteuert wird. In manchen Fällen kann dies zu echter Paradoxie führen, wenn eine Person sich unendlich zwischen Alternativen im Kreis dreht. Dieses Verhalten erinnert an das Entscheidungsdilemma, in dem man keine konstante Priorisierung finden kann. Letztlich zeigt das Präferenzparadox, dass menschliches Handeln und Wollen komplexer ist, als ein starres Schema annehmen würde. Zwar kann man argumentieren, wir seien inkonsistent oder irrational, doch man kann auch betonen, dass wir vielfältige Motive und zeitabhängige Anliegen haben, die in jedem Entscheidungsmoment unterschiedlich gewichtet werden. Anders gesagt, was wir als rational bezeichnen, passt nicht immer zum dynamischen, emotional geprägten Wesen des Menschen. Das Paradox besteht darin, dass wir uns einerseits als Wesen sehen, die klare Präferenzen haben und andererseits ständig in Situationen geraten, in denen wir diese Präferenzen, ohne es zu merken, umkehren oder ihnen widersprechen. Das Gedankenexperiment der Zwillingerde. Die Zwillingerde ist ein berühmtes Gedankenexperiment, das auf den Philosophen Hilary Putnam zurückgeht. Man soll sich eine zweite Erde vorstellen, die unserer bis ins kleinste Detail gleicht. Alle Orte, Kontinente und Lebewesen sind nahezu identisch, sogar die Menschen sprechen denselben Dialekt und benutzen dieselben Begriffe. Nur eine Kleinigkeit ist anders. Dort gibt es ein klares, fließendes Nass, das die Einheimischen Wasser nennen, genau wie wir. Aber auf der Zwillingerde ist dieses Wasser nicht H2O, sondern ein anderer chemischer Stoff, den wir XYZ nennen, Coennen. Fuhr die Bewohner der Zwillingerde sieht, schmeckt und funktioniert ihr Wasser ganz genauso wie unseres. Es loescht den Durst, quält, fließt in Flüsse und Seen und bildet Wolken. Trotzdem ist es in seiner molekularen Struktur etwas anderes. Die Frage lautet nun, ob die Menschen dort dasselbe Wort Wasser in exakt derselben Bedeutung verwenden wie wir. In ihrer Alltagssprache gibt es keinen erkennbaren Unterschied, doch von einem streng wissenschaftlichen Standpunkt ist ihre Substanz XYZ nicht gleich H2O. Werden somit ihre Sätze wie das Wasser ist nass von unserer chemischen Definition abweichen? Hat der Begriff Wasser bei Ihnen im Grunde eine andere Referenz? Das Gedankenspiel zielt darauf ab, zu zeigen, dass Bedeutung und Referenz eines Wortes nicht allein durch das bestimmt wird, was in unseren Koäpfen vorging. Selbst wenn wir subjektiv glauben, Wasser sei genau das klare Nass, so setzt sich der tatsächliche Bezug der Bezeichnung Wasser in gewisser Weise auch aus den Umständen der Realität zusammen. Wenn das Wasser einer Welt keine H2O-Struktur besitzt, dann reden wir streng genommen von zwei verschiedenen Stoffen, die zufällig die gleiche Rolle in ihrem jeweiligen ökologischen und kulturellen System haben. Anders gesagt, nicht nur das sprachliche Konzept zählt, sondern auch die objektive Struktur des Bezugsobjekts in der Welt. Putnam wollte damit verdeutlichen, dass Bedeutung extern verankert ist. Es genügt nicht, dass Menschen denselben subjektiven Eindruck haben. Die physische Beschaffenheit spielt eine Rolle dabei, welcher Begriff wirklich passt. Das bedeutet, wenn wir alle nur glaubten, Wasser sei dieses Zeug, ohne je H2O zu kennen, würden wir zwar subjektiv an dasselbe Phänomen denken, doch in Wirklichkeit spricht man von zwei abweichenden Entitäten, wenn im einen Fall H2O, im anderen Fall XYZ vorhanden ist. Daraus folgt, dass manche Bedeutungen nicht rein gedanklich oder sprachintern festgelegt sind, sondern sich auf die reale, materielle Welt beziehen. Darüber hinaus hat das Gedankenexperiment Folgen vor unsere Ansicht zu Wissen, Identität und Wahrheit. Könnte es sein, dass wir ebenfalls manchen Begriff benutzen, der in einer anderen Umgebung nicht die gleichen Referenzpunkte hat? Wie definieren wir Substanzen, wenn wir nicht sicher sind, ob ihre innere Struktur übereinstimmt? Übertragen lässt sich dies auf Bereiche wie Identität, Eigentum oder Krankheiten, wenn zwei Gesellschaften an oberflächlich ähnliche Symptome und Rituale glauben, ohne dass die zugrunde liegende Ursache gleich ist. Die Zwillingerde verdeutlicht, wie sehr unser Wortschatz von der tatsächlichen Beschaffenheit der Welt abhängt und dass ein ähnlicher Gebrauch einer Vokabel in zwei Kulturen nicht zwingend dieselbe Referenz bedeutet. Sie zeigt ebenfalls, wie externe Faktoren, die chemische, physische oder biologische Realität, das bestimmen, was wir Sprache nennen. In einer verallgemeinerten Perspektive ist dies ein Plädoyer für ein tieferes Verständnis von Begriffen, da selbst in augenscheinlich identischer alltäglicher Rede die Materie hinter den Worten entscheidend ist. Das Paradox des Hedonismus. Das Paradox des Hedonismus besagt, dass die direkte und ausschließliche Jagd nach Glück oft genau das Gegenteil bewirkt. Je stärker man sich vornimmt, glücklich zu sein, desto mehr leidet man unter der Kontrolle, jeden Moment als ausreichend oder unzureichend wahrzunehmen. Man misst ständig, ob man das angestrebte Hochgefühl erreicht hat. Bleibt das Gefühl aus oder ist es nicht stark genug, fühlt man sich frustriert. Dabei vergisst man leicht, dass nachhaltige Zufriedenheit häufig als Nebenprodukt anderer Tätigkeiten entsteht und sich seltener einstellt, wenn man sie mit aller Kraft erzwingen will. Diese Idee lässt sich in vielen psychologischen Befunden belegen. Wer ausschließlich dem Genuss hinterherjagt, empfindet schnell eine Anpassung an das erreichte Niveau. Man macht mehr Party, mehr Shopping, mehr Vergnügen und stellt fest, dass die intensiven Emotionen nach einer Weile abklingen. Ein endloser Zyklus aus Wollen, Erreichen, Abklingen kann entstehen, der schließlich nicht in tieferem Glück, sondern in Ermüdung oder gar Sinnkrisen muendet. Das Paradox liegt darin, dass wahrhaft glueckliche Menschen ihr Glueck selten aus dem direkten Streben nach Glueck-Gefühlen beziehen, sondern aus Tätigkeiten oder Beziehungen, die sie als wertvoll empfinden. Philosophisch taucht dieses Paradox im Werk vieler Denker auf. Schon Aristoteles betonte, dass man Eudaimonia, das gute und erfuellte Leben, nicht bekommt, indem man nur an das eigene Vergnügen denkt. Man erreicht sie vielmehr durch eine Tugendhaltung, die man auswebt, weil sie das Richtige ist. Ähnlich auch bei John Stuart Mill, der erkannte, dass das Glueckigsein paradox verschwindet, wenn man es direkt jagt. Wer aktiv einer Aufgabe nachgeht, die ihm Bedeutung schenkt, stößt eher auf ein tieferes Wohlbefinden. Die moderne Positivpsychologie belegt, dass Menschen häufig Erfuellung erfahren, wenn sie sich in größere Zusammenhänge einbringen, etwa in sinnvolle Projekte, in Beziehungen oder Kreativität. Die damit einhergehenden Gefühle der Freude, Stolz oder Zufriedenheit treten quasi nebenbei auf, weil man von etwas erfasst ist, das man als wertvoll ansieht. Wer stattdessen nur fragt, ob er gerade maximal happy ist, spürt jeden kleinen Einbruch besonders scharf und empfindet die Wirklichkeit oft als enttäuschend. So lässt sich das Paradox erklären. Direkter Fokus auf Glück führt zu Self-Monitoring, das uns vom eigentlichen Engagement abheilt. Dies bedeutet nicht, dass Glück unwichtig sei oder dass wir Leid blind akzeptieren sollen. Es heißt vielmehr, dass reiner Ego-Hedonismus schnell sein Ziel verfehlt, weil dauerhafte Freude sich dem direkten Zugriff entzieht. Ähnlich wie ein Schmetterling, der davonfliegt, wenn man die Hand nach ihm ausstreckt, erweist sich das Glück beim Habenswunsch als fluächtig. Indem man auf Werte, Aufgaben, Gemeinschaft und persönliches Wachstum achtet, erblüht Glueck eher in einer ungesuchten, freieren Form. Das Paradox des Hedonismus zeigt, dass einseitige Fixierung auf Lustgewinn zum Verlust echter Lebensfreude führen kann. Wer sich ständig prüft, ob er zufrieden ist, erlebt Missempfindungen stärker und reihumt ihnen zu viel Platz ein. Nur wenn wir uns in etwas Sinnvolles vertiefen, das über das pure Lustprinzip hinausgeht, bietet das Leben jenen Reichtum, den wir im Suchrausch nach Glueck unmöglich erreichen können. Die Paradoxium Buridans Essel. Diese Paradoxie wird oft mit dem Philosophen Jean Buridan in Verbindung gebracht und dreht sich um die Frage, wie ein Wesen sich entscheidet, wenn es vor zwei vollkommen gleichen Alternativen steht. Man stelle sich einen Esel vor, der genau in der Mitte zwischen zwei Heuhaufen gleicher Größe und Qualität steht. Beide liegen gleich weit entfernt und sind gleichermaßen attraktiv. Der Esel hat Hunger, kann sich aber nicht entscheiden, zu welchem Haufen er gehen soll, denn es gibt keinen Grund, den einen dem anderen vorzuziehen. Die Geschichte besagt, dass er am Ende verhungert, weil er ewig zögert. Die Kernaussage zielt auf den Konflikt zwischen Rationalität und Willensfreiheit. Wenn zwei Optionen exakt gleichwertig sind, fehlt dem rein rationalen Denken ein Ausschlag, der eine Richtung begründet. Menschen können in solchen Situationen zwar zu spontanen oder zufälligen Methoden greifen, beispielsweise einen Münzwurf, um die Sache zu klären. Doch für das Eselbeispiel wird angenommen, dass kein spontaner Impuls existiert, sodass es in der Schwebe bleibt. Dies offenbart eine schwache Stelle reiner Logik. Ohne einen minimalen Unterschied in den Alternativen kommt kein Entschluss zustande. Manche Ausleger betonen, dass im echten Leben kaum zwei Optionen völlig identisch sind. Es gibt stets winzige Abweichungen, die bewusst oder unbewusst die Entscheidung erleichtern. Das Bild vom Esel, der verhungert, wirkt deshalb wie eine überzeichnete Metapher für die theoretische Möglichkeit, dass reine Vernunft in einer Situation vollkommener Gleichwertigkeit nicht handlungsfähig wäre. Dabei stellt sich die Frage nach dem Einfluss von Emotion, Zufall oder Gewohnheit als entscheidendem Faktor. Auch in der Philosophie des Mittelalters stellte man mit dieser Paradoxie Überlegungen zum freien Willen an. Wenn ein Entscheidungsprozess restlos durch Gründe bestimmt sein soll und diese Gründe exakt ausgewogen sind, dann droht Stillstand. Sollte der Esel irgendwann doch losgehen, geschieht es offenbar durch ein Element, das nicht rein rational gesteuert ist. In dieser Hinsicht vermittelt die Paradoxie einen Einblick, dass selbst bei scheinbar denkenden Wesen eine Spur von Willkür oder Instinkt notwendig ist, um eine Wahl zu treffen. Letztlich veranschaulicht Buridans Esel, dass unser menschliches Entscheiden trotz aller Rationalität immer einen Schuss Spontaneität oder Wertung enthält, die nicht auf vollkommen objektiven Gründen beruht. Die Geschichte stellt damit eine einfache, aber prägnante Warnung dar, dass der Wille nicht in allen Lagen von eindeutiger Logik geleitet wird. So erinnert sie uns an die Grenzen bloßer Vernunft und an die Rolle winziger Unterschiede oder intuitiver Impulse, die in echten Entscheidungssituationen den Ausschlag geben können. Die Paradoxie der Allmacht. Diese Paradoxie wird oft so formuliert: Kann ein allmächtiges Wesen einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass es ihn selbst nicht heben kann? Wenn das Wesen die Macht hat, einen solchen Stein zu erschaffen, kann es ihn nicht heben und wäre damit nicht mehr allmächtig. Wenn es ihn jedoch nicht erschaffen kann, ist es ebenso wenig allmächtig. In beiden Fällen scheint die Allmacht an ihre Grenzen zu stoßen. Der Kern dieser Fragestellung betrifft die Definition von Allmacht. Versteht man darunter die Fähigkeit, wirklich alles zu tun, was wir sprachlich ausdrücken können, stößt man rasch auf Widersprüche. Manche Theologen und Philosophinnen argumentieren daher, dass wahre Allmacht nur das umfasst, was logisch schlüssig ist. In diesem Sinn wäre die Forderung, etwas zu erschaffen, das vom Schöpfer nicht beherrscht werden kann, eine logische Absurdität. So vergleicht man es mit der Idee eines runden Vierecks. Der Begriff ist zwar aus Wörtern gebildet, beschreibt aber nichts, was real existieren könnte. Andere denken, ein allmächtiges Wesen könne durchaus das Unmögliche vollbringen. Doch dabei gerät man in die Schwierigkeit, dass das Konzept der Logik selbst unaufhebbar scheint. Viele vertreten deshalb die Ansicht, dass Allmacht sich auf alles Mögliche erstreckt, nicht aber auf das, was in sich widersprüchlich ist. Somit wird die Paradoxie in eine sprachlich-logische Schwierigkeit aufgelöst, anstatt sie als echte Grenze für göttliche Macht anzuerkennen. Einige Skeptiker nutzen diese Paradoxie als Einwand gegen die Idee einer wirklich allumfassenden Macht, weil schon die Formulierung solcher Fragen offenbare, dass Allmacht nicht konsequent definierbar ist. Andererseits kann man einwenden, dass diese Einwürfe nur zeigen, dass es sinnlose Wortkonstruktionen gibt, die wir fälschlicherweise für sinnvolle Aufgaben halten. Ein Gott, der alles logisch Mögliche kann, bleibt in diesem Bild allmächtig, da etwas logisch Unmögliches tun keinen echten Inhalt darstellt. Praktisch demonstriert die Paradoxie, dass unsere Sprache uns zuweilen in scheinbar unlösbare Probleme führt. Worte wie unendlich, absolut oder allmächtig lassen sich leicht niederschreiben, doch sobald wir sie mit konkreten Handlungen verknüpfen, gelangen wir zu Widersprüchen. Die Paradoxie der Allmacht erinnert uns daran, Grenzen von Aussagen zu erkennen, die auf Gegensätze oder logische Lücken hinauslaufen, statt einen realen Sachverhalt zu beschreiben. Das Gehirn im Tank. Die Vorstellung vom Gehirn im Tank ist ein philosophisches Gedankenexperiment, das vor allem auf Hilary Putnam zurückgeht. Man stelle sich ein Gehirn vor, das künstlich am Leben erhalten wird und dabei über Elektroden mit einem Supercomputer verbunden ist. Dieser Computer liefert alle Sinneseindrücke, die das Gehirn normalerweise von der Außenwelt erhalten würde. Das Gehirn hat also das Gefühl, es sehe Dinge, bewege sich und nehme Geräusche wahr, während in Wahrheit nur elektrische Signale aus dem Computer die Neuronen stimulieren. Alles, was das Gehirn als Realität erlebt, ist in Wirklichkeit eine perfekte Simulation. Dieses Bild wirft grundlegende Fragen zur Erkenntnistheorie auf. Können wir sicher sein, dass unsere Wahrnehmungen aus einer echten Welt stammen, anstatt durch eine künstliche Installation erzeugt zu werden? Da unsere Erfahrungen stets durch unsere Sinnesorgane und Nervenbahnen gefiltert werden, scheint es logisch möglich, dass ein ausreichend fortschrittlicher Computer sie vollständig täuscht. Die These lautet, wir hätten keine absolut sichere Methode, das Gegenteil zu beweisen. Das Gedankenexperiment erinnert an moderne Ideen von Simulationen oder virtuellen Realitäten. Filme wie Matrix greifen ähnlich gelagerte Szenarien auf. Der springende Punkt liegt in der Idee, dass alle Sinneseindrücke, die wir so selbstverständlich unserer äußeren Welt zuschreiben, auch das Resultat einer Manipulation sein könnten. Wenn man keine sinnvolle Prüfung mehr kennt, die die Täuschung entlarvt, eröffnet sich der Boden für radikalen Skeptizismus. Vielleicht ist das, was wir Wirklichkeit nennen, nur ein ausgefeiltes Programm. In der Philosophie des Geistes und des Sprachgebrauchs wird weiter gefragt, wie Begriffe wie Baum oder Tisch funktionieren, wenn man nie reale Bäume oder Tische erlebt hat. Sprechen wir dann nur über die Signale, die unser Gehirn erhält. Ist Wissen möglich, wenn all unsere Überzeugungen auf einer Simulationsgrundlage basieren? Manche sind der Ansicht, das Gehirn im Tank widerlege keineswegs das, was wir landläufig Realität nennen, sondern verdeutliche nur, wie sehr wir auf Annahmen bauen, um Vertrauen in unsere Umgebung zu haben. Obwohl das Experiment die Angst vor totaler Täuschung erweckt, betonen manche Philosophen, dass selbst in einer Simulation eine Art Konsistenz und Regelhaftigkeit auftreten kann. Wir handeln dann nach den Regelmäßigkeiten unserer Scheinwelt und leben damit fast so, als wäre sie real. Die entscheidende Frage ist, ob uns das im Alltag hindert. Meist verfahren wir pragmatisch. Selbst wenn ein Betrug in dieser Art möglich wäre, verhalten wir uns so, als hätten wir authentische Umweltreize, weil es funktioniert und uns ein vernünftiges Miteinander erlaubt. Der Dämon von Laplace. Pierre-Simon Laplace, ein französischer Mathematiker und Astronom des 18. Jahrhunderts, stellte sich ein intelligentes Wesen, den Dämon von Laplace, vor, das imstande wäre, in einem bestimmten Augenblick die Position und Geschwindigkeit aller Teilchen im Universum zu kennen. Darüber hinaus besäße es vollkommenes Verständnis aller Naturgesetze. Mit diesen Daten könnte es theoretisch sowohl die gesamte Vergangenheit als auch die komplette Zukunft berechnen. Dieses Szenario verkörpert ein radikales Determinismusideal, in dem sämtliche Vorgänge streng nach klaren Kausalgesetzen ablaufen und prinzipiell vorhersehbar sind. In der klassischen Physik des 19. Jahrhunderts war eine solche Idee besonders reizvoll, da man das Universum als gigantische, aber berechenbare Maschine sah. Wenn nur genügend Informationen und Rechenkapazität vorhanden wären, sollte nichts unvorhersehbar bleiben. Doch moderne Entwicklungen stellen diese Vision in Frage. Die Quantentheorie zeigt, dass es wahre Zufälle oder Unschärfen geben könnte. Zudem verdeutlicht die Chaostheorie, wie winzige Störungen in den Anfangsbedingungen enorme Auswirkungen zeitigen können. Beides gemeinsam erschwert die Vorstellung, man könnte in der Praxis das gesamte Geschehen auf alle Zeiten hinaus exakt voraussagen. Abgesehen von den physikalischen Aspekten wirft der Dämon von Laplace die Frage nach dem freien Willen auf. Wenn aus einem bestimmten Zustand des Universums stets nur eine einzige Zukunft logisch folgt, bleibt kaum Platz für echte Freiheit oder spontane Kreativität. Alles wäre streng festgelegt, lange bevor man selbst überhaupt geboren wurde. Manche sagen jedoch, dass Quantenzufälle zwar den Determinismus abschwächen, aber nicht zwangsläufig einen bewussten, freien Willen etablieren. Die Diskussion bleibt lebendig, da zwischen deterministisch und indeterminiert viel Spielraum für philosophische Deutungen entsteht. Ein weiterer Gedanke betrifft die Selbsterkenntnis. Könnte Laplaces Dämon sich selbst mit in seine Berechnungen einbeziehen? Wenn es allwissend wäre, müsste es auch sein eigenes künftiges Verhalten vorhersehen. Diese Selbstbezüglichkeit öffnet eine Reihe logischer Paradoxien, ähnlich wie bei Personen, die ihre eigene Zukunft erkennen und diese durch das Kennen unabsichtlich verändern. Es fragt sich, ob das System insgesamt konsistent sein kann. Heute dient Laplaces hypothetischer Dämon hauptsächlich als Sinnbild für den strikten Determinismus, der in der Physik des 18. und 19. Jahrhunderts verbreitet war. In unserer Zeit erkennen wir, dass unendliche Genauigkeit kaum erreichbar ist und dass die Natur auf mikroskopischer Ebene möglicherweise nicht vollständig deterministisch ist. Dennoch veranschaulicht der Gedanke, wie stark die Menschen einst an den durchgängigen Kausalzusammenhang glaubten. Er führt uns außerdem vor Augen, wie komplex und faszinierend die Realität wird, sobald wir versuchen, jedes Detail zu prognostizieren oder zu erklären.